Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet. Fertig mariniert? Jetzt wird serviert. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge à la carte im Blumenthal in Berlin Mitte zur Grenze zu Kreuzberg. Hier kann man seinen ganzen Tag verbringen. Es gibt Coworking Spaces. Die Sonne strahlt hier häufiger mal rein. Und das ganze Restaurant ist pflanzenbasiert. Und ich würde sagen, das ist der perfekte Ort für die neue Folge à la carte. Let's go! Heute haben wir die erste Person aus der Musikindustrie da und ich freue mich ganz, ganz doll. Die Musikbranche feiert zwar Diversität auf Bühnen, aber es ist für Frauen immer noch viel, viel schwieriger, sich durchzusetzen. Sie werden häufiger unterschätzt. Und wie es ist, seinen eigenen Weg zu gehen und sich durchzusetzen, das besprechen wir heute. Ich freue mich ganz, ganz doll. Hallo und herzlich willkommen, Esther Graf.
Okay, dann starten wir mit dem Aperitif. Du hast dir Gin Tonic rausgesucht.
Ja.
Ist das so dein Favorite Partygetränk?
Ja, und irgendwie ist das auch, oh Gott, schau, schon gescheitert am Anfang. Jetzt tue ich so, als wäre ich so ein Gin Tonic-Profi und dabei kacke ich voll rein. Also ja, es steht tatsächlich immer auf meinem Festival-Rider drauf. Das ist mein Lieblingsgetränk, auch so vor einer Show. Ich muss auch sagen, so... Wenn man so leicht beschwipst ist, bin ich am liebsten leicht Gin Tonic beschwipst.
Das hat mich aber auch immer interessiert. Bist du immer auf der Bühne, bist du dann so leicht beschwipst?
Nee, ich glaube, das ist auch nur so Placebo. Wenn ich so einen halben Gin Tonic,
ja, okay,
da passiert eigentlich nichts. Aber es gibt mir dann so den gewissen Party-Push.
Ja, okay.
Ich muss sagen, ich gehe tatsächlich gar nicht so viel feiern mehr, seitdem ich irgendwie Musikerin bin, weil es sind die ganze Zeit Events,
ja, ja,
und Festivals und da bin ich ehrlich gesagt bedient, was so mein Partyleben angeht. Aber vielleicht muss ich das nochmal machen. Gehst du viel feiern?
Nee, auch gar nicht. Aber ich gehe auch auf Events und so, ja, und so irgendwie mal Konzerte oder Festivals oder so. Aber so richtig, ich bin nicht so eine Clubgängerin. Ich gehe voll gerne mal in eine Bar oder eine Tanzbar oder so, aber ich gehe nicht so viel in Clubs.
Ja, ich auch nicht, aber tatsächlich, wenn man mal geht, ist eigentlich meistens geil.
Ja, aber dann auch, weil es sich so spontan ergeben hat. Ja. So, weil ich finde so, wenn man so richtig plant, in den Club zu gehen und dann musst du irgendwie, ich hasse es auch anzustehen oder so und ich werde so schnell müde und dann ist es für mich irgendwie schon relativ
viel. Du mit deinen Connections kriegst, dass ich hier in der Gästeliste.
Nee, aber wenn, dann wäre es irgendwie voll schön.
So, okay, cheers. Ja. Wir gehen rein.
Cheers, wir gehen rein.
Sollen wir den Leuten sagen, wie spät es ist?
Nein.
Ich glaube, ich habe noch nie so früh einen Gin Tonic getrunken. Auf leeren Magen ganz kurz. Wir gehen rein.
Das ist auch irgendwie ganz gut. Hast du den umgerührt? Muss man den umrühren?
Ich glaube nicht.
Ja, okay.
Also ich glaube, das sind so zwei Zutaten. Ich glaube, so kompliziert ist es nicht. Aber ich muss sagen, ich finde gut, dass da so eine Orangenschale drin ist und keine Gurke. Ich finde, sobald irgendwo Gurke drin ist, schmeckt alles nach Gurke.
Ich habe es wirklich ewig nicht mehr getrunken.
Was trinkst du denn immer? Du bist so eine... Warte, ich rate.
Warte.
Espresso Martini Maus.
Würde ich auch bestellen. Also wird auch safe, aber... Ja, so, kennst du Ponza Martini?
Ja, ich wollte gerade sagen, das wäre der nächste Guess gewesen, aber ich habe den letztes Mal zum ersten Mal getrunken, kennst du, die 100 Gramm war?
Ja.
Und da war ich so, ach du Scheiße, ich glaube, das ist mein neuer Drink, aber es gibt's halt nicht überall.
Ja, ja, voll. Und nicht oft so gut, ja. Und das ist so ein Klassiker, wo den zum Beispiel...
Safe Shot, der überall gleich schmeckt. Da kannst du auch einen ältesten Gin Tonic rausholen, der schmeckt immer noch gut.
True. Was steht noch auf deinem Festival Rider? Wie viele Sachen darf man da draufschreiben?
Ich glaube, du kannst so unlimited Sachen draufschreiben, aber ich finde, das muss halt auch immer angemessen sein zu meiner Größe. So.
Mega lang gesagt.
Ich hatte einmal so ein Festival, ich bin ja in einer Booking-Agentur, wo unterschiedliche Artists drin sind. Und dann wurde mit einem größeren Artist mein Festival-Rider vertauscht. Und dann standen da so richtig viele Sachen drauf. Und dann kam ich dort an und meinte so, es tut uns so leid.
Yeah.
Dein Kokoswasser und dein Evian-Wasser ist nicht da. Wir mussten jetzt anderes nehmen. Ist das okay? Und ich war so, was geht denn hier ab? Und da ist da der falsche Festival Rider gelandet, aber an sich, was steht drauf?
Also ich glaube, immer die gleichen Sachen drauf?
Meistens? Ja, an sich guckt man halt einfach. Ich habe ja, also die meisten aus meiner Crew sind vegetarisch oder vegan, dass da halt irgendwie alles da ist. Mhm. Und im Sommer ist man halt so viel unterwegs und dann muss man halt irgendwie gucken, dass du vielleicht hier und da mal so ein bisschen ausgeglichene Ernährung hast und irgendwas Gesundes meistens drauf. Was ein Ding ist, was glaube ich so raussticht, ist noch blaues Powerade.
Mhm.
Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht vor einem Interview trinke, weil dann die Zunge öfters mal blau. Ja, das sind eigentlich so die spannendsten Sachen, die draufstehen. Aber so, wir gucken eigentlich immer, dass ich davor einen halben Gin Tonic kriege, bevor ich auf die Bühne gehe und dann auf der Bühne dann austrinke.
Okay, das ist ganz geil eigentlich. Hast du ein Lieblingsfestival?
Boah, ja, also ich muss sagen, kennst du das Deichbrand?
Ja, das weiß ich nie, aber
das ist richtig toll in Cuxhaven.
Mhm.
Das ist eins meiner Lieblingsfestivals. Zumindest habe ich da so mein erstes großes Festival gespielt. Mhm. Und ich muss sagen, aus welcher Ecke kommst du eigentlich?
Also jetzt ursprünglich?
Ja, ursprünglich.
Aus NRW, Augsburg.
Okay. Boah, was habe ich da gespielt, weiß ich nicht. Aber ich bin ja aus Österreich. Mhm. Ich habe dieses Jahr das Donauinselfest gespielt. Das ist so eins der größten Festivals, die wir haben. Das ist so ein Gratis-Festival. Das war richtig schön. Und ich mag das Konstanz-Festival auch noch richtig gerne.
Ich glaube, ich war bisher nur oft, also in Deutschland auf Festivals.
Ja, du musst mal nach Österreich. Ja. Warst du noch nie in Österreich?
Nee. Ich war schon mal in Österreich, aber nie auf Festivals.
Ich nehme dich mit. Nächstes Jahr mal gucken, was für Bookings reinkommen. Buch mich mal, dann nehme ich dich mit.
Ja,
das ist krass. Eine Wespe. Ich bin auch so ängstlich.
Dieses Jahr auch super viele Wespen, ja. Du wohnst seit 2021 jetzt in Berlin, ne?
Ja, ich bin ja einfach mittlerweile schon richtig lang hier. Letztens dachte ich mir so, ich habe irgendwie voll lang schon gesagt, ewig. Ich bin nach Berlin gezogen. Irgendwann weiß ich ja, den Satz kann ich jetzt nicht mehr droppen, weil es passt einfach nicht mehr. Ja, aber ich habe davor in Wien gewohnt und habe dann schon so voll oft gependelt zwischen Wien.
Aber Wien und Berlin ist ja auch ultra die lange Entfernung.
Ja.
Ich wollte einmal mit dem Zug nach Wien fahren und dachte, das geht auf gar keinen Fall. Das dauert irgendwie so 12 Stunden.
Ja, das ist so die übelst lange Strecke. Ja, meistens fliegt man dann halt, obwohl es eigentlich halt nicht so geil ist. Aber ja, irgendwann habe ich dann gesagt, es lohnt eigentlich nicht mehr zwischen Wien und Berlin hin und her zu fahren. Ich kann mir erstens nicht 2 Wohnungen leisten.
Mhm.
Und ja, aber ich hatte voll lang Schiss, irgendwie nach Berlin zu ziehen, weil ich noch nicht so viele Leute kannte. Und dann, ja, ich war halt am Anfang noch nicht so sicher, ob halt Berlin so das Pflaster ist, wo ich halt sein möchte.
Aber hast du dir schon dann überlegt, wegen Musik nach Berlin zu ziehen?
Ja, es hat sich eigentlich so ergeben, weil ich dann tatsächlich dann so meinen ersten Deal unterschrieben habe. Also ich habe dann bei Sony Music unterschrieben. Und dann war ich so, okay, ich gebe denen jetzt mal einen Shot und guck, wie es mir hier geht. Mhm. Oder ob mich die Stadt aufsaugt. Aber tatsächlich hat sich's voll gut entwickelt. Also ich muss sagen, letztens meint auch jemand zu mir, du wirkst irgendwie gar nicht, als würdest du in Berlin wohnen. Ich glaube, da ist auch so voll viel Party an mir vorbeigezogen. Beziehungsweise habe ich immer versucht, mich krass busy zu halten. Ich weiß nicht, wie du Berlin wahrnimmst und du das sagen willst.
Ich glaube, es ist so das, was man draus macht. Aber dadurch, dass ich jetzt auch nicht die große Partygängerin bin, ist es so voll okay. Also so, keine Ahnung, ich gehe voll viel aus und liebe das. Aber so mittlerweile, ich weiß auch, wer ich bin und was ich gerne mache und was ich nicht so gerne mache. Und dann ist es irgendwie so voll die gute Balance, glaube ich.
Ja, und ich glaube halt, wie gesagt, wenn du dann irgendwie so deiner Leidenschaft nachgehst.
Ja, voll. Und wenn man was zu tun hat, was einem Spaß macht, wofür man fit sein muss und halt, dann ist es, glaube ich, gut. Und halt, ob man gute Freunde hat hier.
Ja.
Aber ist dir das leicht gefallen hier?
Boah, ich muss sagen, nicht so leicht am Anfang. Ich bin eigentlich so voll der offene Mensch.
Yeah.
Aber dass ich so nachhaltige Freundschaften für mich gefunden habe, war am Anfang schon schwer. Und ich muss sagen, es ist halt nach wie vor so, dass ich das schade finde, dass so mein engster Freundeskreis alle aus der Musikindustrie sind. Ich liebe die alle.
Wirklich? Okay.
Aber manchmal ist es für mich voll wichtig. Ich bin auch oft noch in Österreich. Also ich fahre fast alle 2 Monate immer nach Hause. Einfach, um wieder meine Freunde zu sehen, die nichts mit der Welt zu tun haben. Weil ich finde, dass manchmal das Gefühl, es dreht sich alles nur um die Musik. Und ja, es ist sehr krass gekoppelt an dem, wie es mir halt auch mental geht. Und irgendwie, wenn man sich die ganze Zeit nur mit Menschen umgibt, die auch nur diese Realität haben, ja, dann verliert man manchmal den Bezug zur Realität.
Mhm. Ja, verstehe ich 100%. Also würdest du sagen, wenn du was aus der Heimat am meisten vermisst, sind es so deine Freunde?
Ja, das auf jeden Fall. Und ich bin halt auch, ja, komischerweise hätte ich als Kind nie gesagt, aber schon irgendwo voll das Naturkind. Also ich komme ja voll von den Bergen. Also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, das sind Altersberg heißt, das sind so 120 Einwohner. Ich komme auch von einem Bauernhof, ich habe 4 Geschwister und wir hatten so, ich war halt in der Grundschule, wo 10 Schüler in der ganzen Schule waren. Also das ist halt ganz ein anderes Leben. Und ich war halt da irgendwie voll oft raus und irgendwie mehr sehen. Und ich bin voll dankbar, dass ich irgendwie den Weg, ja, eingegangen bin. Aber ganz oft merke ich, dass ich das schon zu Hause auch voll vermisse und mir früher oder später schon vorstellen kann, vielleicht wieder nach Österreich zu ziehen. Ob es vielleicht, ja, ich glaube es nicht, dass es nochmal mein Dorf wird. Aber vielleicht Wien oder so. Ich mag einfach Österreich richtig gerne.
Ja, glaube ich. Das ist auch ein guter Kontrast zu Berlin irgendwie. Also so Berlin ist ja schon manchmal ein bisschen viel.
Ja, vermisst du deine Heimat?
Nee, gar nicht.
Also NRW, jetzt kommt die große Hatewelle.
Nein, aber ich habe vorher in Köln gewohnt und das vermisse ich schon manchmal und auch meine Freundin in Köln. Das safe, aber so Berlin gibt mir schon einfach viel mehr von, also so das, was ich hier mache, funktioniert hier am besten in Berlin. Mhm. Und das genieße ich halt, glaube ich, am meisten. Und auch so, also eine meiner besten Freundinnen ist auch hier hingezogen und so direkt von Anfang an, als ich auch hier gewohnt habe. Und das hat mir voll die Sicherheit gegeben, weil ich so wusste, okay, ich habe so diese eine Person, mit der ich chillen kann, auch wenn ich so gar keine Energie habe oder sonst was. Ich kann einfach mit der koexistieren. Und das war halt so, hat es mir voll leicht gemacht, auch irgendwie in Berlin anzukommen. Und ich kannte dadurch, ich bin vorher auch gependelt, immer von Köln nach Berlin. Und dadurch kannte ich halt auch schon so ein paar Leute auf jeden Fall und das war voll gut. Deswegen, also so meine Heimat vermisse ich gar nicht, weil ich bin da wirklich so, es gibt mir nichts irgendwie. Wir sind gleich alt.
Ich weiß gar nicht, wie alt bist du?
26.
Ah, okay. Das ist
geil.
Ja, vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Aber würdest du sagen, dass du hier einen guten Freundeskreis für dich gefunden hast?
Safe.
Da fühlst du dich safe. Und
ja, safe, 100%. Und auch viele Leute, die also einfach random andere Berufe haben als das, was ich mache, was, glaube ich, irgendwie auch gut ist.
Wie machst du das? Wo findest du die Leute?
Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das so ergeben.
Bumble Friends.
Ja, dadurch habe ich wirklich meine Freundin kennengelernt. Aber während Lockdown in Köln noch. Das war random. Da war ich wirklich so, wie findet man Freunde? Weil da war ich neu in Köln und da war ich so, wie geht das?
Ich finde es halt in unseren Berufen teilweise halt so schwierig, weil wir ja selbstständig sind.
Ja, ja.
Und ich finde so in der Schule oder keine Ahnung, vielleicht Leute in der Uni oder sowas, ist es halt viel leichter.
Ja, oder allein wenn du in ein Büro gehst, da lernst du ja Leute kennen.
Ja. Und du wirst in einen Raum geworfen mit, ja, zu 90%iger Wahrscheinlichkeit, dass die ähnliche Interessen haben, sind im ähnlichen Alter. Da musst du irgendwie gefühlt, ja, unfähig sein, wenn du da keine findest. Aber für mich so, ich habe auch, aber das finde ich auch voll positiv. Ich glaube, das war für meine ganze Persönlichkeitsentwicklung voll gut, dass ich Freunde habe, die auch ein anderes Alter haben. Also ganz unterschiedlich. So, ich würde auch sagen, dass viele meiner engsten Freunde so um die 35 sind. Mhm. Aber manche auch jünger und dass ich da echt so eine Bandbreite an Menschen habe, mit denen ich mich umgebe, von denen ich ja voll viel lernen kann.
Aber ja, voll. Ich wollte gerade sagen, da hast du so voll viele unterschiedliche Perspektiven, je nachdem, wie alt die sind. Das ist voll gut, glaube ich, das so durchmixt zu haben. Ich glaube, das hat man sonst auch nicht so oft, wenn man halt nicht gerade so in dieser random Bubble drin ist.
Ja, voll.
Hast du Klischees, die dich so im Musikbusiness nerven?
Boah, ja, viele.
Dann hau die mal raus. Los.
Ich würde sagen, so als Frau kriegst du ja natürlich schon auch viele um die Ohren gehauen. Was ja so etwas ist, was mir immer sehr wichtig war, was ich mir aufbauen wollte, ist, dass ich halt eine Live-Künstlerin bin. Mhm. Und wenn ich mir so die Festival-Lineups oft angucke, merke ich, dass da ganz oft nicht so viele Frauen drauf sind. Und ich glaube, dass ich, also ich habe es zumindest auch schon oft gehört, dass irgendwie Frauen unterstellt wird, dass die vielleicht keine guten Entertainerinnen sind. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe mir echt viele Shows die letzten Jahre angeguckt und ich muss sagen, meine Lieblingsshows waren fast alles von Frauen. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe diesen Sommer zum Beispiel Paula Hartmann gesehen, die hat ihre Live-Show voll krass aufgestockt. Hast du die Show gesehen?
Ja, ich war jetzt letztes Wochenende beim Sanremo.
Ah ja, ich habe sie beim Kesselfestival gesehen. Ey, die hat eine unfassbare Live-Band sich dorthin gestellt. Ich habe mit Nina Chuba ja diesen Rage Girl Song gemacht. Sie hat auch so eine tolle Live-Show. Ich habe letztes Jahr mir Juju angeguckt, auch wirklich wärmstens eine Empfehlung, weil die hat ihre Show voll rockig aufgebaut. Und ich muss echt sagen, da gibt es so viele Künstlerinnen, die das sich live-mäßig voll krass aufgebaut haben. Mhm. Und ansonsten glaube ich, würde ich sagen, so allgemein, dass Leuten in der Musikindustrie oft unterstellt wird, dass es einfach ist. Oder kennst du dieses Wort Industry Plant?
Ja,
hast
du
schon mal davon
gehört? Ja.
Das finde ich der größte Scam. Das gibt's einfach nicht, Leute. Wenn der Industry Plant existieren würde, dann würden die das am Laufenden
machen. Ja.
Es ist einfach nicht leicht, so seinen Platz zu finden. Ich finde vor allem, heutzutage gehört halt voll viel dazu, weil es gibt erstens voll viel und du musst halt voll Social Media affin sein.
Und ich wollte gerade sagen, das habe ich bei Leuten oder Bekannten mitbekommen, dass das halt so bei vielen, die einfach nur Musik machen wollen, denen das voll schwierig fällt, einfach so dieses ganze Social-Media-Ding zu bedienen, weil die da teilweise einfach keine Lust drauf haben, aber das erwartet wird von so den Künstlerinnen und
Künstlern. Ja, wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kannst du das Gefühl,
ja, ja.
Es klingt jetzt hart, aber eigentlich gleich lassen.
Ja, ja, voll.
Das ist etwas, was du halt einfach mitmachen musst. Aber ich muss sagen, ich habe für mich schon einen Weg gefunden, dass ich sage, es macht mir Spaß.
Ist dir das leicht gefallen?
Am Anfang nicht so richtig. Mhm. Ich muss auch sagen, ich mache das jetzt auch schon so 4-5 Jahre. Mhm. Und es klingt dumm, aber in der Zeit hat sich Social Media auch krass verändert. Also ich habe ja die ganze Anfang TikTok-Ära so mitbekommen. Ich war am Anfang war es voll cringe zu sagen, ich mache TikTok. Was ist, springen nur 13-jährige Mädchen rum, war das so ein Ding. Aber ja, mittlerweile kommst du da halt gar nicht mehr drum rum.
Ja.
Und ja, ich glaube, dass da halt einfach so eine große Konkurrenz gibt. Insgesamt ist halt geil, weil du halt selbst voll viel machen kannst und gar nicht mehr so krass auf die großen Labels jetzt angewiesen bist. Also ich glaube tatsächlich schon nach wie vor, dass dir ein Label sehr viel bringen kann, weil die ein großes Know-how mitbringen und du in einem Team arbeiten ist an sich immer geiler, als das jetzt alleine zu machen.
Seit wann bist du nochmal bei deinem Label? Schon lange auch?
Ja, seit 2021 und dann quasi bin ich ja...
Seitdem du ja nach Berlin dann noch.
Genau, da kam dann mein Signing und ich bin tatsächlich nach wie vor noch quasi im selben Team. Und ja, mit denen habe ich halt die ganze Reise halt gemacht. Und ja, jeder Step war irgendwie anders. Und ich habe halt jetzt so mein erstes Album letztes Jahr rausgebracht. Und das ist echt eine Zeit, wo ich musste auch krass dafür kämpfen, dass ich irgendwie ein Album machen möchte, weil ich möchte irgendwie eine Künstlerin sein, die ein Album machen kann. Aber zahlentechnisch macht es manchmal halt auch gar keinen Sinn, ein Album zu machen. Ich glaube, dass die Fans, die deine Musik mögen, sich voll freuen, wenn du ein komplettes Album machst. Und ich finde, auf künstlerischer Ebene kannst du da so viel mehr reinpacken. Aber also, dass ein Album untergeht, ist halt sehr wahrscheinlich.
Mhm. Verstehe. Aber ist es so, also so, ich meine, du, also als Künstler oder Künstlerin hat man ja so die eigene Community, die das Album dann ja feiern würde, sind dann so die Zahlen wichtiger als das, was quasi deine Community von dem Album hätte?
Ja, da spielen halt verschiedene Faktoren mit rein. Was ist mir persönlich wichtig oder was ist halt auch am Ende des Tages wirtschaftlich am sinnvollsten? Und da versuche ich schon irgendwie für das zu kämpfen, was mein Herz will und was, wo ich glaube, dass mich das als Künstlerin langfristig glücklich macht und wo ich auch irgendwie ja meine Kernfans, Pleaser, und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen so. Ich möchte nicht nur auf Masse geben, sondern irgendwie, ja, den Fans was zurückzugeben, die halt lange schon am Start sind, die sich am Ende des Tages ein Ticket kaufen und zu meiner Tour kommen. Ja, oder die sich Merch kaufen. Also ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, wie wertvoll die Fans sind, weil so ein Viral-Moment geht halt auch wieder vorüber.
Ja.
Aber kennst du so Klischees auch in deiner Branche? Ich will jetzt den Gossip aus der Influencer-Welt hören.
Du bist doch aber selbst ein bisschen in der Influencer-Welt, oder? Weil ich habe dich schon mal auf einem Event gesehen.
Ja, ich gehe auf jeden Fall gerne hier und da zu Events. Und ich finde es auch, das ist richtig geil. Ich habe ja früher mal so gemodelt und habe da mit Brands zusammengearbeitet. Und dann hat es halt so gedauert, bis ich als Musikerin mit meinem Namen mit Brands zusammenarbeiten kann. Und darüber bin ich so ein bisschen wieder in diese Welt mit reingekommen. Und ich mag das ja ganz gerne. Ich gehe ja gerne auf so
Events. Ja, ich auch.
Aber natürlich, du bist da auf jeden Fall deutlich mehr drin. Deswegen hau mal raus, was du für Klischees oft zu hören bekommst.
Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wahrscheinlich so dieses typische, so, dass es nicht so ein richtiger Job ist, das ist halt immer so ein bisschen nervig einfach, weil ich glaube auch so dieses, ich weiß nicht, wie es so bei dir ist, aber so Influencer, ich hasse das Wort, aber so Influencer ist ja nicht gleich Influencer irgendwie, so, weil es kommt ja so, es gibt ja so viele unterschiedliche Arten und Weisen, Content zu machen und das so alles über einen Kamm zu scheren und dann sozusagen, das ist kein richtiger Job, ist halt so ein bisschen.
Ja, checke. Aber wie würdest du selbst deinen Job bezeichnen?
Was meinst du genau?
Also würdest du nicht von dir behaupten, dass du Influencerin bist? Verwendest du lieber ein anderes Wort?
Also keine Ahnung, doch safe. Ich glaube, Influencer ist so das Wort, was die meisten verstehen, auch wenn ich das jetzt so meinen Eltern erklären würde. Oder keine Ahnung, in der Altersrange von meinen Eltern irgendwelchen Personen das erklären würde. Deswegen passt das so. Aber ich finde, Influencer hat so eine negative Konnotation. So viele Leute nehmen das so negativ auf und sagen so, oh ja, Influencer.
Ja, aber ich finde das eigentlich voll krass. Also ich muss sagen, ich habe da voll den Respekt davor, weil ich muss sagen, mir fällt es jetzt oft schon schwer, auf Social Media kreativ zu sein, mhm. obwohl mein Content ja im Grunde vorgegeben ist, weil ich ja Musikerin bin.
Ja, ja.
Aber es erfordert ja für euch viel mehr Kreativität, mhm. was Neues zu machen, ohne dass jetzt irgendwie krass was vorgegeben ist, wie es bei mir halt ist, dass ich jetzt sage, okay, ich habe
einen Song promoted. Du hast halt einen Vorteil. Ja, ja, aber ja. Das ist eigentlich ganz geil, weil du kannst ja auch so, du kannst so deine Mucke verwenden. Das ist auch voll geil, irgendwie.
Ja, obwohl es sich manchmal auch komisch anfühlt.
So wenn zur eigenen Mucke zu lip-sinken.
Und so. Ja, ich finde, so, ich manchmal habe das Gefühl, mein ganzes Leben ist eine Promo-Phase. Und dann musst du halt irgendwie einfach durchziehen.
Ja, verstehe. Was ist das hier eigentlich? Das ist so Hummus mit Aubergine. Mhm.
Ich liebe
das. Sieht total lecker aus.
Ich liebe Aubergine.
Mhm.
Immer wenn es irgendwie sowas gibt, dann greife ich auf der Karte dazu.
Mhm.
Sehr lecker, ja.
Mhm. Und mit so nussigen Kichererbsen. Ja. Was war dein erfolgreichster Song?
Mhm. Ich habe ja ein Feature gemacht,
mhm.
letztes Jahr mit SDP und Sido.
Mhm.
Und der Song heißt Mama hat gesagt.
Mhm.
Vielleicht kennt ihr den aus dem Radio oder so.
Ich habe den wohl schon mal gehört.
Ja, das war auf jeden Fall krass für mich, so ein Sorgen irgendwie mittendrin zu erleben, der einfach so wächst, weil ich kenne es irgendwie so, dass, ja, du bringst einen Song raus und gefühlt ist am Anfang, wenn du einen Song rausbringst, der Peak.
Mhm.
Und dann musst du irgendwie gucken, dass du das krampfhaft streckst, dass die Leute nicht vergessen, dass dieser Song rausgekommen ist. Und bei diesem Song war das halt für mich so krass, die Erfahrung, dass ich sage, der ist im Mai rausgekommen. Und mir kommt vor, also erst im Herbst und dann über den Sommer über ist es so bei den Leuten angekommen, dass dieser Song draußen ist. Und der war halt voll lang in den Charts. Also natürlich, weil da jetzt ganz große Artists mit drauf waren. So, ne? Aber ich muss sagen, das war voll die coole Zusammenarbeit, weil obwohl ich die kleinste Künstlerin in diesem Trio sozusagen war, mhm. War das eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das war mir voll wichtig, dass wenn ich so einen Song mache, wo irgendwie low-key absehbar war, dass der vielleicht groß werden könnte, weil, keine Ahnung, SCP und Sido ja einfach sehr erfolgreiche Artists sind. Was mir halt sehr wichtig ist, dass ich das für mich nutzen kann. So. Und nicht, dass ich, okay, keine Ahnung, wer diese Sängerin da ist, dass ich irgendwie nicht mein Gesicht zeigen kann im Musikvideo und dass ich da untergehe. Und das war überhaupt nicht so. Also ich konnte das krass für mich nutzen so und ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute wissen, dass ich auf diesen Song drauf bin.
Ja, 100%. Wie kam das zustande oder wie kommt so ein Feature generell zustande?
War immer ganz unterschiedlich. Also was ich ja gerne mache, ist mit den Artists gemeinsam ins Studio zu gehen, dass man gemeinsam was schreibt. Ich habe ja zum Beispiel mit dem Aaron einen Song gemacht. Da haben wir den Song einfach im Studio gemeinsam geschrieben. Und bei Mama hat gesagt, war es tatsächlich so, dass STP mich angeschrieben hat.
Okay, krass.
Und ich weiß noch, das war voll krass, weil, klingt jetzt ein bisschen hart, aber es war voll der schwere Tag für mich. Ich war auf der Beerdigung von meinem Opa.
Oh Gott.
Und irgendwie, ja, ich war einfach so, boah, irgendwie ist das echt eine harte Zeit und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin voll demotiviert, wieder nach Berlin zu fahren. Ich weiß irgendwie nicht, was jetzt als nächstes ansteht. Ich war voll gestresst, weil das so in der ganzen Finishing-Phase von meinem Album war. Und ich gehe raus aus der Kirche von der Beerdigung, gucke auf mein Handy und sehe, dass mir Vincent Stein von STP geschrieben hat und gesagt hat, ey, ich habe das einen Song, ich höre dich da voll krass drauf und ja, wir würden ja auch Sigi drauf hören, also Sido. Mhm. Und ich war so, oh mein Gott, krass, das war jetzt gerade irgendwie, also ich bin ja auch ein sehr gläubiger Mensch, aber ich war gerade so, oh mein Gott, danke lieber Gott. In dem Moment habe ich das irgendwie voll gebraucht, dass ich irgendwie, ja, mich auf die Zukunft freue. Und dann war es tatsächlich irgendwie so, dass ich es mir den Song angehört habe und war so, ja, okay, ist natürlich sehr catchy. Es war nur so eine Skizze. Und dann haben wir uns im Studio getroffen und haben das mal aufgenommen. Und dann hat es tatsächlich noch eine Weile gedauert. Also das war der Sommer, bevor der Song rausgekommen ist. Also ein Jahr gedauert, bis er dann schlussendlich rausgekommen ist. Ja, und dann ist es erstmal liegen geblieben. Und ich habe ehrlich gesagt dann lang nicht mehr dran gedacht. Und ich dachte, ja, kann auch sein, dass das wieder off ist. Ist auch ganz oft so. Also was ich mit Artists schon Songs gemacht habe, die in irgendeiner Dropbox liegen, das darf ich gar nicht erzählen. und auf einmal kriege ich aus dem Nichts ein Video von Vincent, wo er mir nur den Part von Sido schickt. Und ich war so, oh mein Gott, weil ich war schon früher echt Fan. Mhm. Ich war so, das ist schon krass.
Ja, so krass.
Und dann war ich trotzdem so, ich habe mich voll versucht zurückzuhalten mit meiner Freude, was eigentlich voll sad ist. Aber ich war so, ey, ich glaube, das erst, wenn es dann wirklich rauskommt, ja, wir das wirklich machen. Und ja, und dann habe ich tatsächlich, haben wir uns in der Kombi dann erst beim Videodreh getroffen. Dann stand so, okay, der Song soll
aufkommen. Aber ihr wart vorher schon im Studio zusammen?
Nee, nicht zusammen,
sondern okay,
jeder einzeln. Genau, jeder einzeln. Und dann stand der Song und ich war so, oh mein Gott, voll geil. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht so einen richtigen Berührungspunkt mit Sido. Mhm. Und ich weiß noch, er hat mir dann geschrieben, hey, wie findest du meinen Part? Und ich war so, Bruder, Legende, natürlich krass. So, wie geil, dass du nach meiner Meinung fragst. Aber ich fand, das muss ich wirklich sagen, das ist etwas, was ich voll durch diese Zusammenarbeit gelernt habe, dass das nicht aufhört, so vielleicht auch irgendwie so low-key Unsicherheiten zu haben oder halt irgendwie das Bedürfnis nach Perfektion.
Ja. Yeah.
Und ja, dass wir alle nur mit Wasser kochen, so, ne? Wir waren dann beim Videodrehen, wir haben dann auch standen da, wie ich bei jedem Videodrehen, so, also, was drehen wir jetzt für ein TikTok, so, ne? Und ja, dass die sehr bodenständig auch alle waren, da war ich auch so, okay, das hört auch nicht auf, dass du halt immer nett sein musst zu deinen Leuten oder was ja auch schön ist, so, ne? Mhm. Aber das war, ja, genau, und dann kam der Song raus und das, was da schön war, ist, dass das dann nicht aufgehört hat. Weil ich fand, es war bis dorthin voll die schöne Zusammenarbeit. Da war ich schon so low-key sad, dass der Song rauskommt, weil dann ist so mäßig alles vorbei, weil ich das so kenne. Ja. Dann ist der Peak und dann ja mal gucken. Und dann war es so, dass der Song rauskam und deutlich besser funktioniert hat, als wir dachten. Und dann hat er sich halt so krass entwickelt, so, ne. Dann hatten wir halt, waren die ganzen Shows im Sommer, wo wir dann gegenseitig bei uns auf den Bühnen, auf die Bühnen gesprungen sind und den Song gespielt haben. Und deswegen war das danach noch, hat das so einen schönen Nachklang, dass man irgendwie sich gemeinsam freuen konnte, weil selbst wenn ich mal einen Song habe, der irgendwie besser funktioniert, habe ich so das Gefühl, obwohl ich ein Team habe, ich gehe da trotzdem irgendwie alleine durch. Und das war so ein Song, wo ich das Gefühl hatte, okay, wir können die Freude teilen. Wir haben uns dann die ganze Zeit geschrieben, oh mein Gott, wir sind da in den Charts. Und
das muss so ein schönes Gefühl sein.
Ja, dass du so Freude halt teilen kannst, ne? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn ich das mache, dann, ja, am Ende des Tages sitze ich da schon allein in dem Boot.
Ja, klar, ja. Wer aus deiner Familie hatte so den größten Einfluss auf das, was du jetzt machst? Also so auf deine Beziehung zu Musik?
Auf jeden Fall meine Mama. Mhm. Meine Mama hat mich krass supportet von Tag 1 und das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne es von voll vielen Kollegen und Kolleginnen, dass das gar nicht so ist, dass die keinen Support von zu Hause bekommen. Im Gegenteil, immer dieses, wann machst du was Richtiges?
Du hast auch direkt mit Musik angefangen, so nach dem Schulabschluss, oder?
Genau, also es war so, ich war tatsächlich in so einer musikalischen Oberstufe. Also ich wusste schon voll früh, dass das eigentlich das ist, was ich richtig gern machen möchte, beziehungsweise auch, also ich war nicht so gut in der Schule so und ich habe mich schon voll früh damit definiert, dass ich Musik mache und dass ich singen kann. Und ja, da ging irgendwie so mein Herz auf und dann war es so, dass ich dann nach der Schule, ja, irgendwie schon, also ich habe in der Schule schon angefangen, irgendwie so die ersten eigenen Sachen zu machen. Ich habe auch als Kind tatsächlich auch in meinem Dorf und in der Kleinstadt, wo ich so war, versucht, jede musikalische Möglichkeit, die es gab, so anzunehmen. Also ich war in jedem Chor, den es gab. Ich war musikalische Früherziehung, Klavierunterricht, ich habe alles gemacht, was man irgendwie so machen konnte. Meine Mama hatte tatsächlich so eine Musical-Gruppe, wo ich dann so das erste Mal so auf der Bühne stand und die war schon voll früh so, ey, du kannst das irgendwie noch besser als andere und ich glaube, du musst dem voll nachgehen. Und ich hatte halt voll Bock, auf der Bühne zu stehen. Das war schon von Anfang an, dass ich so ein Entertainer-Herz hatte. Und dann, ja, nach der Schule war das aber dann so, dass das nicht so einfach war, weil ich dann irgendwie nicht mehr diese Auftritte hatte, weil ich dann in der Schulband war und in dem Chor und musste dann halt irgendwie mir einen Plan machen, was bedeutet das eigentlich so, Solokünstlerin zu sein und dass es dorthin voll ein Weg ist. Und das war gar kein leichter Weg. Also bis ich irgendwie die Leute gefunden habe, mit denen ich so an der Musik arbeiten kann, wie ich es heute mache, hat voll lang gedauert, bis ich einen Deal habe, bis ich ein Verständnis für die Industrie habe, ist das ganz was anderes. Und genau, und habe dann zwischenzeitlich mal irgendwie woanders abgebogen, habe dann gemodelt, weil ich da ein bisschen reingerutscht bin. Und damit habe ich mir am Anfang das Musikmachen finanziert. Ist auch etwas, was vielleicht viele nicht wissen, dass Musikmachen sehr teuer ist. So, bis ich die Kosten eingespielt habe, die ich für einen Song ausgebe, dauert das So. Und ja, alles zielt darauf ab, im Endeffekt einen großen Song zu machen, der den Rest finanziert. Klingt ein bisschen traurig, aber das ist halt einfach die Realität.
Ja, verstehe ich. Das ist irgendwie auch, das, ich glaube, da steckt so viel hinter von dem, was man so als normaler Konsument oder Konsumentin einfach nicht mitbekommt, wie viel Arbeit hinter so einem großen Song steckt, wie viele andere Songs dahinter stecken, die nie released wurden oder immer noch in einer Dropbox irgendwo chillen und erstmal nicht rauskommen. Und man ja als Endkonsument in irgendwie immer nur das mitbekommt, was dann im Endeffekt auf TikTok oder Spotify groß ausgespielt wird, weißt du?
Ja, und im Grunde muss man ja auch sagen, bis alles rauskommt, das Endergebnis können ja Konsumenten auch gratis konsumieren. Das darf man ja auch nicht
vergessen.
Die können ja auf YouTube gehen oder es ist ganz leicht heutzutage gratis, unser Endprodukt, was sehr viel gostet hat, zu konsumieren. Deswegen, Leute, gibt und Konzerte.
Geht auf Konzerte, auf Festivals.
Ja, voll. Oder halt natürlich vielleicht, also ich meine, das ist jetzt heutzutage nicht mehr so ein Ding, aber ich weiß noch, früher bei uns in der Schule hatten wir immer diesen den MP4-Download, dass wir dann auf YouTube einfach die Songs runtergezogen haben. Mit meinem heutigen Wissen bin ich so, ich judge mich richtig, dass ich das damals gemacht habe. Aber ich hatte natürlich auch nicht das Geld, mir damals die Sachen so auf iTunes zu kaufen. Und Spotify, Apple Music und Co. war da halt noch nicht.
Und damals auf iTunes musstest du dir auch noch jeden Song einzeln kaufen.
Mhm.
Oder so ein komplettes Album. Das war ja unglaublich teuer.
Ja, ja, ja.
Also das hätte ja niemand, der so normal zur Schule geht, einfach so bezahlen können.
Oder, stimmt, du bist ja dann auch 98er-Jahrgang. Ja. Also hast du damals auch noch schön über Bluetooth dir die Songs geschickt.
Ja.
Geil. Wann hattest du dein erstes Handy?
Boah, ich glaube so mit 14 oder so.
Ah, auch erst relativ spät.
Ja, ja, super spät. Und das war auch irgendwie so ein richtig altes Sony Ericsson.
Okay, war das, weil deine Eltern da ein bisschen strenger waren oder wieso hattest du erst zu spät dann ein Handy?
Es hat sich nicht so angefühlt, als ob ich zu spät ein Handy gehabt habe. So, es hatten bei uns irgendwie schon so ein paar Leute dieses, kennst du noch dieses allererste, ich glaube, das war so ein LG oder so, es war so ein Touch, aber der Touch war richtig schlecht. Mhm. Du musstest so richtig fest zu drücken.
Das war auch immer so dunkel. Das ist geil.
Genau die. Und das fand ich eh irgendwie nicht so cool, weil das, also keine Ahnung, es hatten so ein paar bei mir in der Klasse und dann hatte ich so mein erstes Notfallhandy irgendwie, aber hatte jetzt nicht das Gefühl, groß was zu verpassen. Und dann irgendwann kamen halt so iPhones, ne, und so, keine Ahnung, MP3, wie heißt es nochmal?
iPod?
iPod, ja. Mhm. genau, iPod. Weil vorher waren ja nur diese MP3-Player und auf dem iPod konnte man ja so Doodle Jump und so spielen. Und das fand ich ultra cool, weil ich hatte dann auch nie ein iPhone oder iPod.
Warst du dann auch kein Nintendo-Kind und so?
Doch, Nintendo schon, aber meine Eltern haben mir immer nur erlaubt, so Brain-Spiele zu spielen. Also so dieses, kennst du noch Dr. Kawashima und so?
Wie?
Dr. Kawashima. Nein. Das war so ein Spiel, wo man immer so Sudokus lösen musste.
Nein.
Das war ganz schlimm. Und ich habe aber immer dann getauscht mit so meinen MitschülerInnen für so Animal Crossing und so Nintendox. Nintendox fand ich ganz toll. Und Mario Kart und so. Aber das habe ich immer dann so ein bisschen getauscht, weil meine Eltern es nicht erlaubt haben und dann immer heimlich gespielt.
Ja, aber schlussendlich, glaube ich, lohnt das schon voll, wenn man da bei der Erziehung, glaube ich, drauf achtet.
Safe. Ich will auch eigentlich voll gerne, dass, falls ich irgendwann Kinder habe, dass die auch relativ spät ein Handy bekommen. Aber dass da so alle aus der Klasse spät ein Handy bekommen, weil sonst, ich will auch nicht, dass die so benachteiligt sind, weißt du?
Ja.
Aber ich weiß, dass mir das, glaube ich, so rückblickend echt gut getan hat, dass ich so spät ein Handy hatte.
Ja, ich glaube, da will ich gar nicht aufdenken. Ich glaube, das muss so schlimm sein, wenn du das so als Eltern gar nicht beeinflussen kannst, dass es deinem Kind in der Schule gut geht und sowas. Ich glaube, ich hätte da einfach zu viel Mitgefühl. Ich wär so eine Helikoptermann, die da die ganze Zeit reinläuft und die Kinder zurückmobbt, die mein Kind mobben oder so. Ja.
Werbung. Oder wie ich auch sagen würde, Spaßgetränkspause, weil ich bin Spaßgetränksbeauftragte und die heutige Folge wird präsentiert von Superpop, meinem Lieblingsspaßgetränk. Ihr kennt es schon von mir, wenn ihr mir schon länger folgt. Und für die, die neu dabei sind, erstmal herzlich willkommen und ich habe heute was ganz Feines für euch. Superpop ist mein allerliebstes Spaßgetränk. Superpop enthält pro Dose 6 Gramm Ballaststoffe, das ist so viel wie ein ganzer Brokkoli, ist mit echtem Apfelessig, mit postbiotischen Kulturen, zuckerfrei, mit Stevia gesüßt, vegan und glutenfrei Und meine Lieblingssorte ist Citrus Lemongrass Ginger. Ich bin ganz gespannt zu hören, was eure Lieblingssorte ist, denn ich habe einen Code für euch und zwar HelloSuperPop20. Mit dem Code HelloSuperPop20 bekommt ihr 20% Rabatt und ihr müsst mir mal Bescheid sagen, was eure Lieblingssorte ist per DM oder hier in den Kommentaren. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Esther, mir und der restlichen Folge à la carte. Bon Appetit, Werbung Ende.
Hey. Geil. Sieht irgendwie immer nur mehr als weniger, ne?
Ja, ja, voll. Aber es sieht extrem lecker aus.
Ja.
Und du hast es tatsächlich ausgesucht, ne?
Das ja. Sind,
Pilze über Pilze über Pilze.
Ja, ich habe nur mal nachgefragt.
Magst du Pilze eigentlich?
Ja, ich liebe Pilze. aber ich finde, es sieht auch ein bisschen aus wie so Pulled Pork.
Ja, ja, voll.
Ist wahrscheinlich voll. Auch so ähnlich gewürzt.
Wie ja,
ich
ja.
Ich muss es auf jeden Fall mal probieren.
Ja, sieht extrem lecker aus. Und es riecht auch echt fantastisch. Gibt es irgendwas, was du gar nicht magst? So essenstechnisch?
Ich tue mir manchmal tatsächlich schwer, mich sehr gesund zu ernähren. Mm. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich ernähre mich gefühlt nur von Kohlenhydraten. nee, aber was ich nicht mag, sind diese rote Beete.
Boah. Yeah.
Damit kannst du mich jagen. Das mag ich nicht. Aber ansonsten, neben Couscous und sowas mache ich auch nicht so
gerne. Ah, okay, ja.
Couscous, Reis, ich bin eher so eine Kartoffelmaus.
Kartoffel auf die Eins.
Kartoffel auf die Eins. bei dir?
Nee, ich mag, glaube ich, auch echt tatsächlich alles irgendwie. Also, außer jetzt so random exotische Sachen, die, weiß ich nicht, will jetzt keine Insekten probieren unbedingt. Aber an sich mag ich alles.
Aber kochst du viel?
Nee.
Aber ich finde, das wird irgendwie voll zu dir passen, dass du nicht voll gut kochen kannst.
Nee, also ich kann kochen, aber ich mache es einfach nicht, weil ich wohne alleine und dann finde ich es irgendwie immer echt anstrengend. Also so, ich sehe da einfach so, keine
aber
Ahnung.
Was tust du dann? Bestellen?
Nee, ich koche schon, aber ich mache dann so kein richtiges Gericht, sondern eher so, ich brate so irgendwas an oder so. Also ich brate so Gemüse mit Kartoffeln oder so und mache irgendwie einen Quarktipp oder so dazu. Hm. Aber ich würde es jetzt nicht als Kochen bezeichnen, wenn ich 10 Minuten da so Gemüse in die Pfanne werfe, weißt du?
Ich muss aber auch sagen, ich gehe tatsächlich, seit ich halt in Berlin wohne, auch ganz viel essen.
Und Berlin ist ganz schlimm, aber...
Aber man kann einfach so gerne essen.
Man kann auch immer theoretisch was bestellen. Und am Anfang, weiß ich noch, als ich hier hingezogen bin und so meine Freundin, die schon hier gewohnt haben, war ich so, ja, wie ihr bestellt so oft so. Ich habe vorher, glaube ich, nicht mal einmal im Monat oder so bestellt. Und seitdem ich hier bin, ist es insane, weil es hat ja auch immer alles auf. Und du kannst sogar Frühstück bestellen. Das ging bei mir in der Stadt nicht.
Ja, aber ich finde, manchmal muss man sich auch so, es klingt so blöd, aber es vor Augen führen. Manchmal sitze ich zu Hause und so, ich habe Hunger, ich weiß nicht mal, auf was ich Bock habe.
Ja.
Also wie scheiße privilegiert kann man eigentlich sein.
Ja,
oder auch, dass man es sich leisten kann.
Ja,
so, ne? Also ich muss auch sagen, das war bei mir schon irgendwie voll der Weg, bis ich so an den Punkt gekommen bin, dass ich sage, okay, jetzt kann ich davon leben.
Mhm.
Und macht schon Spaß, ne? Wenn man einfach mit dem, was einen am allermeisten Spaß macht, Geld verdienen kann. Er ist eigentlich Jackpot, so, ne? Aber ich erwische mich auch voll oft, dass ich dann irgendwie
dass man so jammert und es in so unnötigen Situationen.
Ja, aber ich sag dir ja, ich weiß ja, ich habe das ja auch schon gemacht, als ich kein Cent mit verdient habe. Ich habe ja das alles selber eingebrockt.
Ja, das ist irgendwie total lustig. Deine Songtexte gehen super viel über so Herzschmerzen und so Selbstfindung. Wie gehst du so im Echtleben damit um?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, im Alltag versuche ich wahrscheinlich tougher damit umzugehen. Und ich glaube, dass mein Job das ganz oft auch erfordert, dass so eine Band zu haben. Ich glaube, das war am Anfang etwas, was mir sehr schwer fiel, mich von meinem Artist-Projekt zu trennen. Weil ich heiße ja auch Esther Graf bürgerlich. So, das könnte ja nicht näher an mir dran sein. Weil sobald halt andere Leute involviert sind und man irgendwie in einem Team darüber so dafür arbeitet, wird halt auch mit anderen Augen drauf geguckt. Und ich habe gelernt, dass ich das von mir so trennen muss. Aber an sich muss ich sagen, so jetzt bei meinen Texten, das war halt schon immer krass ein Kanal dafür, was so in mir abgeht und was ich vielleicht auch irgendwie mich im Alltag nicht so trau zu zeigen oder vielleicht irgendwie runterspiel.
Also auch so eine Art der Verarbeitung.
Ja, 100%. Ja. Also ich muss sagen, ich habe auch echt versucht, immer in den schmerzhaftesten Zeiten zu meinen Songs zu schreiben. Also ich weiß noch, wo ich so meine schlimmste Trennung hatte. Ich habe letztens mit einer Freundin darüber geredet. Sie meinte so, also ich bin ja stolz auf dich, dass du das so überstanden hast. Aber bei deiner letzten Trennung, ich habe noch nie einen Mensch in so einem Ausnahmezustand gesehen wie dich in der Zeit. Also ich war schon wieder, ich habe mich Crash Out des Jahrhunderts. Ich mich als einfach so aus dem Leben geschossen. Ich war einfach, also ich habe krank abgenommen einerseits. Ja, dann war ich einfach, mir ging so extrem schlecht. Ich musste halt so viel erst darüber reden. Ich habe ein Jahr lang Songs darüber geschrieben. Wirklich jeder Song nur darüber, weil mich das so aus meinem Leben genockt hat. Weil ich so, ja, ich habe halt mäßig schon irgendwie alles Schlimme erlebt, was man in einer Trennung so durchmachen kann. Und habe versucht, das so in Songs zu packen. Und da muss ich sagen, das ist jetzt, es war eh so 2022, wo diese Songs dann da rauskamen, dass das so auch für mich bis dorthin die größten Erfolge musikalisch waren. Und da habe ich einfach gemerkt, ich darf mich nicht so davor scheuen, das zu sagen, was ich wirklich denke und was ich so for real in den Momenten gefühlt habe. Und mir auch krass Beispiele an den, also in der Musik genommen, die ich persönlich halt auch höre. So, wo ich sage, okay, die haben mir jetzt in der Zeit geholfen. Und was will ich hören, wenn es mir so geht, wie es mir gerade geht?
Ja.
Aber ja, manchmal ist es nicht so leicht, sich dann irgendwie davon so zu lösen. Vor allem, wenn man irgendwie einen Song schreibt, der einem voll wichtig ist und man dafür zum Beispiel Kritik bekommt. Das ist eine krasse Schule.
Wie gehst du mit Kritik um? Oder wie hast du gelernt, mit Kritik umzugehen? Hast du es gelernt?
Ja, also ich bin mit... Nee, ich muss sagen... Erstmal ist es meistens so ein bisschen so eine Trotzreaktion, dass ich mal alles. Ich sehe das nicht so. Aber also sowas arbeitet schon viel in mir nach und ich würde also auf jeden Fall lügen, wenn ich sage, dass sowas nichts mit mir macht. Und an sich finde ich Feedback voll geil. Also ich muss schon sagen, es hat mir oft in meinem Leben geholfen, wenn ich konstruktives Feedback bekommen habe, dass ich damit halt dann auch irgendwie ins Studio gehen kann. Aber ich finde, das ist so ein schmaler Grat, wo man sagt, okay, das ist jetzt konstruktives Feedback und das ist jetzt so vernichtendes Feedback, wo ich echt sage, okay, jetzt geht's mir an die Substanz, dass ich mich selbst irgendwie hinterfrage und sowas. So eine Erfahrung habe ich irgendwie auch schon gemacht, dass ich sage, okay, das war jetzt keine gesunde Feedback-Kultur. Dass ich da was Positives daraus ziehen konnte. Und ich glaube, da ist halt voll wichtig, dass man ein gutes Team um sich hat. Ja, das weiß, wie man was formuliert und in welchen Momenten man was sagt. So, ich will jetzt nicht damit sagen, dass man mich jetzt in Watte packen muss, aber ich glaube, bei Artists ist es ja in der Regel immer so, dass es sehr persönlich ist und dass man, glaube ich, irgendwie aufpassen muss, was ist jetzt eine Meinung und was ist jetzt wirklich Expertise. Und wenn jetzt der oder der Song dem Artist voll wichtig ist, dass man da ein bisschen auf seine Worte drauf achtet. Weil ich kenne schon wirklich viele Artists, die sagen, boah, ich habe zum Beispiel nicht Bock, in so einem großen Team zu arbeiten, weil ich mir mit dem Feedback voll schwer tue. Und ist ja auch sehr nah gekoppelt an Intuition. Und man darf seine eigene Intuition halt auch nicht verlieren. Aber ich würde sagen, da habe ich mich ganz gut aufgestellt und kann das mittlerweile feedbacken, wenn ich sage, okay, da gehe ich mit und da gehe ich nicht mit. Aber das hat einfach im Endeffekt Zeit gebraucht und ein Verständnis dafür, dass nicht alles persönlich ist. Aber
dass man auch nicht alles persönlich nimmt, ja.
Oder? Das ist so. Hast du das in deinem Job, dass dir gefeedbackt wird, was du an Content machst oder hast du komplett der Freiheit, was du machst, wann du was postest?
Ich habe eine Freiheit so. Ich glaube, ich habe so selber einfach Thematiken, bei denen ich mich einschränke oder mir selbst Pressure mache oder sonst was. Aber an sich bin ich komplett frei. So, ich bin ja auch in einem Management und da haben wir schon ab und zu dann auch so, ich glaube, jedes Quartal oder halbe Jahr sowas wie ein Strategie-Meeting, dass man sich halt nochmal überlegt, so in welche Richtung am meisten Sinn machen würde. Aber das ist eigentlich auch so gekoppelt an, was ich gerne machen wollen würde und was Sinn macht auf Social Media, für Social Media, was da funktionieren kann und so weiter. Aber dass man halt alles so ein bisschen miteinander verknüpft.
Und ich wollte dich fragen, würdest du sagen, dass die Influencer-Branche auch irgendwo fake ist? Oder würdest du sagen, die sind for real alle nett? Oder nicht alle, aber im Großen und Ganzen?
Boah, Also ich glaube, man muss es aufteilen, weil ich glaube, es ist vieles Fake auch. Aber da kommt es halt auch wieder drauf an, was du für Content machst und so. Aber ich würde sagen, dass es auch sehr, sehr viele nette Leute gibt. Also
ja.
Ich
hast du so vom Herzen gute Freunde da auch kennengelernt?
Ja.
Schön.
Voll. Aber auch erst so seit einem Jahr, glaube ich, oder so. Aber wirklich, die sind super nett. Und vorher war ich immer so eigentlich voll gut, dass ich nicht so viele, also dass ich eigentlich keine Freunde aus der Branche habe und so. Aber mittlerweile gibt es ja auch Leute, die einfach super toll sind und mittlerweile super gute Freundinnen von mir geworden sind. Mhm. Und halt trotzdem diesen Beruf haben.
Ja.
Aber es gibt halt auf der anderen Seite, das hatte ich ganz am Anfang, als ich nach Berlin gekommen bin, so dieses, dass man auf Events Leute getroffen hat und die waren so, oh mein Gott, lass mal einen Kaffee trinken gehen, oh mein Gott, lass mal brunchen gehen oder so. Und dann war ich so, ich habe das halt immer total persönlich genommen. Ich war so, ja klar, können wir voll gerne machen. Und dann habe ich nie wieder bis heute was von denen gehört. Aber ich so, aber warum habt ihr gefragt dann damals so?
Ja.
Weißt du, und das war so ein bisschen so dieses, vieles ist halt auch einfach nur Networking.
Ja.
Und es gibt safe auch so vereinzelte Personen, die irgendwie, weiß ich nicht, sich dann so vergleichen oder Personen anders behandeln, die mehr Follower haben, Personen anders behandeln, die weniger Follower haben und halt Personen darauf reduzieren, was sie sind anhand ihrer Reichweite, was halt völliger Bullshit ist. So. Mhm. Aber ich glaube, es gibt so alle Teile, gibt es wahrscheinlich so in der Musikbranche auch so alles Mögliche. Leute, ja, die sich zu viel Ego haben, die...
Ja, 100%. Also ich glaube, es ist auch schon sehr opportunistisch in vielen Hinsichten. Und ich würde sagen, seitdem es irgendwie besser läuft, würde ich jetzt hot take behaupten, dass die Leute schon zum Teil auch einfach irgendwie netter sind zu mir oder dass man das schon irgendwie deutlich spürt. Aber ich finde, dass die Musikindustrie auch krass geprägt ist von so Bubbles.
Mhm.
Und ja, dass man da sich irgendwie reinfinden muss. Und ich hatte da nie so richtig Bock, weil ich ja echt mit unterschiedlichen Leuten Features gemacht habe, auf unterschiedlichsten Festivals stattfinde, mit den unterschiedlichsten Leuten ins Studio geht. Und da war etwas, das ich nicht so geil finde in der Industrie, dass, ja, die sind zu cool, um mit denen zu arbeiten und die gehören zu dem Camp, deswegen können die nicht mit denen arbeiten. Und ja, ich scheiße ehrlich gesagt ziemlich drauf und mache immer auf das, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, dass meine Musik ja auch prädestiniert dafür ist, irgendwie breit aufgestellt zu sein und irgendwie in unterschiedlichen Welten stattfinden zu können. Und ja, das möchte ich auch irgendwie in Anspruch nehmen. So.
Du meintest vorhin schon einmal, dass so gerade bei Festivals du das merkst, dass halt super viele Männer auf dem Line-Up sind und so. Glaubst du, du musst als Frau so in der Industrie lauter sein als Männer, um das Gleiche zu erreichen?
Lauter ist vielleicht in dem Fall so das falsche Wort, weil du weißt ja, wie es ist als Frau.
Wenn man
du darfst nicht zu laut sein, du darfst nicht zu leise sein. Du sollst auffällig sein, aber auch nicht zu auffällig, auch nicht Girl Next Door. Mhm. Also ich finde, es ist manchmal voll schwer, genau den richtigen Nerv zu finden. Und ja, einfach von der Idee, dass mich jeder mag, habe ich mich auch einfach schon verabschiedet. Mhm. So, aber das ist echt oft eine Challenge, sowohl in der Branche als auch, glaube ich, auf dem Markt so stattzufinden. Ich finde, es gibt ja so viele Künstlerinnen, die so ein Beweis dafür sind, die sich so viel anhören müssen, nur weil sie jetzt vielleicht irgendwie eine provokantere Art haben. Vielleicht noch viel mehr als Männer oder ja, höchstwahrscheinlich viel mehr als irgendwie männliche Kollegen. Aber ja, dass man da halt irgendwie auch als Frau viel verglichen wird mit anderen. Ich glaube, es ist so ein schmaler Grat, genau seinen Spot zu finden, dass man sagt, okay, man macht irgendwie allen recht, funktioniert quasi nicht.
Wie gehst du mit so Druck und Erwartungen um?
Ich versuche irgendwie nah an meinen persönlichen Zielen zu bleiben. Ja, weil man sich eh gefühlt immer nach oben hin vergleicht. Und ich glaube, ganz gut ist, sich kleine Ziele zu stecken und auch sich über kleine Erfolge noch zu freuen. Weil ich finde, das Umfeld verändert sich halt immer krass mit so, weißt du, ich könnte jetzt auch sagen, ich vergleiche mich jetzt, keine Ahnung, mit den anderen aus der Schule, die auch Musik machen wollten und vielleicht das heute nicht mehr machen. Dafür habe ich schon voll viel geschafft, aber keine Ahnung, ich bin jetzt aber noch nicht Oliver oder so. Und ich glaube, da immer zu den Bezug nicht zu verlieren, woher man kommt und was man für einen Weg hingelegt hat. Und sich, ja, wie gesagt, über kleine Erfolge zu freuen oder auch irgendwie es ist schon ein Erfolg, dass ich das jeden Tag machen kann. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die Musik machen oder Musik machen wollen. Also immer, wenn ich mit dem Uber fahre, jeder hat einen Bruder, einen Cousin, whatever, der irgendwie rappt und Bock hat, in die Musikindustrie zu kommen. Ich glaube, bis dorthin ist es schon ein Weg. Aber ja, ich mache mir schon oft selber viel Druck. Deswegen versuche ich einfach ein Team um mich zu haben, das mir nicht so einen krassen Druck macht, weil ich bin eh selbst meine größte Kritikerin. Aber es kommt einfach automatisch. Wenn ich eine Tour in Vorverkauf gebe, liegt der Druck automatisch auf meinen Schultern. Das muss mir keiner sagen. Ich habe Druck, dass ich Tickets verkaufe. Ich bringe einen Song raus, ich mache mir selbst einen Druck, dass der Song irgendwie ankommt und seine Klicks bekommt. Also, da braucht man gar nicht viele Leute um sich, die da einfach noch mal was draufhauen, weil es automatisch kommt. Aber ich versuche einfach, mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass ich mir das selber ausgesucht habe und dass es mir Spaß macht. Und Das ist, glaube ich, immer so ein Reminder, den man sich selber geben muss.
Dass ja auch so jeder seinen eigenen Weg im eigenen Tempo geht. Weil ich habe das zum Beispiel auch also so bei mir gemerkt, also es ist ja was komplett andere Branche, aber so dieses, wenn ich manchmal daran denke, so, dass, keine Ahnung, die Zeit vergeht voll schnell und, keine Ahnung, wir haben jetzt schon wieder fast September und das ist crazy, weil 2025 jetzt gefühlt erst angefangen hat. Aber wenn ich mir jetzt überlege, was genau heute vor einem Jahr passiert ist oder so, ist es halt auch wieder so voll der Prozess, der so stattgefunden hat, an denen man sich aber so schleichend super schnell gewöhnt und dann voll oft vergisst, so zurückzublicken, um so ein bisschen zu sehen, was man geschafft hat. Und das ist voll legitim und dass man voll viel gemeistert hat und auch so voll viele Steine, die irgendwie einem im Weg lagen oder so, zur Seite geräumt hat und voll an sich gewachsen ist. Aber das verliert man halt voll aus dem Auge, wenn man sich immer nur mit dem vergleicht, wohin man noch möchte. Mhm. Und ich habe das letztens irgendwo gesehen, so dieses so, du bist vielleicht noch nicht so, oder ich bin, oder je nachdem, wer auch immer, ist halt vielleicht noch nicht so die Person, die man sein möchte, aber vielleicht schon viel von dem, was man vor 2 Jahren sein wollte. Voll. So, und das finde ich irgendwie voll krass, weil man sich halt voll oft einfach so mit dem vergleicht, was vor einem liegt, aber vergisst, was man alles schon so in den letzten Jahren erreicht hat. Mhm.
Machst du dir selbst so, steckst du dir so richtig Ziele, wo du hin möchtest? Oder was macht dir den größten Druck in deinem Alltag?
Boah, mir machen, also wahrscheinlich Deadlines machen mir den größten Druck, weil ich einfach das, so dadurch, dass ich halt theoretisch machen kann, was ich will, bin ich jetzt nicht der strukturierteste Mensch so. Und da bin ich einfach ein bisschen chaotisch, was so Deadlines oder so angeht. Ich schaffe das immer pünktlich, aber, also meistens, aber es ist ja wahrscheinlich so zeitlicher Druck oder so.
Ja.
Aber an sich so, ich tendiere nicht so viel dazu, mich so über so Klicks oder so zu definieren. Habe ich aber auch schon viele Leute kennengelernt, die das machen. Aber irgendwann war ich an so einem Punkt so, ob ich mich jetzt stresse oder nicht. Also ein Algorithmus wird immer mal gut laufen und mal schlecht laufen. Mhm. Und ich weiß ja, dass bestimmte Sachen funktionieren und nicht funktionieren. Und manche Sachen brauchen auch einfach ein bisschen Zeit, wenn man gerade neue Sachen ausprobiert oder so.
Ja.
Auch jetzt, keine Ahnung, mit dem Podcast so. Weiß ich nicht, ob das direkt von Anfang an funktioniert, so, weil ich das noch nie vorher gemacht habe, so. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass jedes Mal, als ich an einem Punkt war, wo ich Sachen neu ausprobiert habe und es dann lange weitergemacht habe, dass es am Ende eigentlich immer in einer Art und Weise funktioniert hat. Ja. Weißt du, auch so mit Social Media anzufangen und es dann längerfristig durchzuziehen, so. Mhm. Das sind alles Sachen, so. Da wusste ich aber am Anfang auch nicht, ob es funktioniert.
Ja. Erlebst du manchmal auch Hate? Weil wenn du sagst, du machst es jetzt seit 3,5 Jahren, ist es ja auch noch nicht so voll lang und dass du bist ja eigentlich so von 0 auf 100 zu einer Person des öffentlichen Lebens geworden. War das für dich auch ein Thema, dass du dann irgendwie ja viel auf einmal mit Backlash konfrontiert wurdest, dass du davor als Privatperson gar nicht kanntest?
Ich habe halt nicht, also ich habe mir selbst ausgesucht, wie ich so ein bisschen im Internet mich selbst darstellen möchte und ich war nie eine Person, die krass polarisiert hat. Ich war nie eine Person, die irgendwie krass viel Angriffsfläche für andere Personen gegeben hat, so.
Aber als Frau kriegst du ja manchmal einfach, weil du eine Frau bist. Hör auf.
Warum? Ja, nee, also ja, safe hat man immer mal wieder. Und man hat auch so eklige Creeps oder so, die einem mal irgendwie so schreiben. Kennst du wahrscheinlich auch so. Das Tod ist nervig so, aber so richtig Hate. Ich das Einzige, wofür ich immer kritisiert wurde, war irgendwie war meine Augenbrauen, weil irgend so ein Peter drunter geschrieben hat, so, hä, voll hässliche Augenbrauen, warum machst du die so? Und dann war ich so, ja gut, wenn das jetzt das Einzige ist, wäre schlimmer, wenn mir Leute sagen würden, ich wäre von der Persönlichkeit her voll scheiße, so, da würde ich mir eher Gedanken drüber machen wahrscheinlich. Aber auch da ist es halt irgendwie immer so, ich weiß nicht, das sind halt für mich fremde Leute und wenn das irgendwas zu meinem Aussehen oder whatever ist, mein Gott, also ja. Das würde mich ja so auch nicht interessieren, was Peter denkt.
Ja, aber es ist voll gut, dass du das so einen Umgang damit findest, ja. Weil ich kenne das jetzt auch nicht so doll mit Hate, aber ich muss immer sagen, boah, darauf muss ich mich mental noch irgendwie einstellen, wenn es sowas mehr werden sollte, dass ich das schon, dass es schon was mit mir macht, wenn ich mal so einen Hate-Kommentar kriege, dann bin ich immer so, ich bin dann immer so, bin ich wirklich so? Also ich meine, wenn das jetzt eine Person denkt, vielleicht, also ich, also das ist aber auch ein Problem in mir, was ich halt angehen muss.
Yeah.
Aber ich finde, das ist auch etwas, was, womit man oft gar nicht rechnet, was man sich halt auch aussetzt. Und je mehr man macht und irgendwie je bekannter man wird, desto mehr kommt halt auch sowas.
Ja, und man hat das aber nicht so vor Augen, weil das ist, also bei mir zumindest, das ist halt so eine Zahl, die halt irgendwie auf dem Bildschirm steht. So, und ich sehe, wie viele Leute mir folgen, aber so würde ich mir das jetzt mal realistisch vorstellen, wie viele Leute das sind, würde ich ja gar nicht klarkommen.
Ja, so. Wenn du dir so in dem Raum visualisierst, bist du so, ach du Scheiße.
Ja, komplett. Und da wäre ich auch schon, also, ja, das ist ja komplett irre einfach. Aber deswegen finde ich es trotzdem auch krass, dass falls dann mal so eine Hate-Nachricht oder so kommt, dann denke ich da auch schon länger drüber nach. Ich weiß, gar rational gesehen weiß ich so, ja, nee, auf gar keinen Fall, so ist kompletter Quatsch und muss ich mir jetzt nicht zu Herzen nehmen. Aber so, das nehme ich mir schon mehr zu Herzen als so 10 positive Kommentare, weißt du?
Ja.
Aber ich glaube, damit muss man einfach so sich selbst ein bisschen dazu zwingen, das nicht so ernst zu nehmen.
Mich würde das manchmal so interessieren, weil ich glaube, dass bei den Amis, also zum Beispiel Sabrina Carpenter, da frage ich mich so jetzt mit dieser ganzen Albumkampagne, ob das so Teil der Strategie war, dass die einfach sagen, okay, wir gehen jetzt auf Hate-Promo, weil das halt
aber auch krass für sie, also selbst wenn es Promo gewesen ist, was ich irgendwie stark glaube.
Ich hätte nicht zugestimmt.
Ja, das ist eine andere
Promo-Strategie, dass sie dann eine Hot Girl machen.
ja. Aber so selbst wenn du vorher damit rechnest, dass da jetzt super viel Hate kommt, du musst ja einen dicken Panzer haben, das so nicht an dich ranzulassen.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum es halt zum Beispiel im Rap nicht so viele Frauen gibt. So, ne? Weil die es gibt, guck dir mal da die Kommentare an. Also die 5 Größten, was die sich den ganzen Tag anhören müssen, da musst du so eine dicke Haut haben, dass du das halt überstehst. Obwohl das Endprodukt wirklich in der Regel, also ich kenne auch, glaube ich, keine, ich würde jetzt sagen, ich kenne keine Künstlerin, die sehr groß ist und das Endprodukt nicht richtig hochwertig.
Mhm.
Bevor irgendwelche Leute da jetzt sagen, ja, die schreiben ja nicht alles selbst. Mir geht es wirklich ums Endprodukt. Also über eine Shireen, eine Katja, Nina Chuba, alle, die es gibt, da ist das Endprodukt immer krass und die können sich safe 50% Hate anhören.
Ja. Und halt aber auch so, also ich glaube, du kannst es halt, ich glaube auch zum Beispiel so generell Deutschland oder, lass uns mal über Deutschland reden, nee, aber so die deutsche Community in Deutschland ist halt eher, dass Leute Hate schreiben als was Gutes teilweise, weil es gibt super viele, die einfach so, die haben so eine super geringe Hemmschwelle, auch einfach Hate zu verfassen. Die nehmen sich die Zeit dafür, einen Hate-Kommentar zu schreiben. Und ich habe das Gefühl, dass andere Communities viel mehr supportive sind und da viel mehr hinter einer Person stehen.
Ich finde auch, was so ein Thema ist, ist, dass so die Leute, also cringe ja auch so ein Thema ist, wo ich mir so denke, alle haben immer voll Angst, cringe zu sein und alle finden voll vieles voll schnell cringe. Yeah. Aber ich habe letztens hab ich gesehen, lustigerweise hat Rin sowas gepostet, so irgendwie, da ist er und da ist quasi so die Grube und da ist der Erfolg und in der Mitte ist cringe. Also ich finde, so das anzufangen, ob jetzt dann mit Social Media oder mit Musik, es beginnt halt leider alles irgendwie
mit cringe.
Ja. Für irgendein
Du hast
Auge.
Halt am Anfang, ja, voll, voll. Und gerade bei solchen Sachen, wo du am Ende mit dir selbst Geld verdienst, du musst dir ja voll viele Sachen auch erstmal aufbauen. Woher sollen die Leute dich kennen?
Ja.
Also so, du musst ja durch diesen cringe irgendwie gehen.
Voll. Und deswegen, ich bin so der größte Hater, was das angeht, dass man junge Creator oder Artists irgendwie cringe betitelt.
Yeah.
Ich denke, selbst wenn ich es cringe finde,
yeah,
gib der oder dem ein Ja und das sitzt. So.
Yeah, yeah.
Man muss ja selbst auch irgendwie erst herausfinden, was ist so meine Herangehensweise, das zu machen, weil ich tue, du wirst ja nicht als Profi geboren.
So. Ja, ja, voll, voll. Man muss sich da selbst ja auch voll eingruben. So kannst du ja vorher nicht wissen. Was wäre so dein Erfolgsrezept im Leben, was du anderen mitgeben kannst?
Das ist mal eine gute Frage.
Seid cringe.
ich würde sagen, ja, einfach, worüber wir heute schon gesprochen haben, dass man... Ich glaube, solange man sich immer vor Augen führt, warum man etwas macht und was der Ursprungsgedanke war, etwas zu machen, führt einen intuitiv zu seinem Ziel. Und ich glaube, den Spaß am Alltag darf man nicht vergessen. Ich liebe diesen Sound von, ich glaube, Bill Kaulitz ist das, wo er das sagt, ich versuche einfach jeden Tag den bestmöglichen Spaß zu haben, und einfach glücklich zu sein. Und ich glaube, das vergisst man irgendwie am Weg auch oft, dass es halt irgendwie im so auch in dieser Hustle-Culture, irgendwie vergisst man manchmal, dass es halt voll wichtig ist, glücklich zu sein. Und ich habe einfach gemerkt, zum Beispiel letztes Jahr, es war voll das anstrengende Jahr für mich. Und ich habe mich hier und da ertappt, dass ich nicht im Moment gelebt habe. Und das habe ich mir für dieses Jahr zum Beispiel krass vorgenommen, dass ich einfach, ja, glücklich bin und irgendwie versuche, was ich gerade mache, und mein Umfeld wahrzunehmen, mhm, und das irgendwie, ja, so in mich einzusaugen und mir das so für immer zu merken, dass das irgendwie Geschichten sind, die ich irgendwann meinen Enkeln erzählen kann.
Das ist total schön.
Und da würde ich sagen, dass dieses nicht vergessen, glücklich zu sein im Alltag, es klingt so platt, aber es ist langfristig voll wichtig.
Ja, es ist voll schön. Aber hast du schon mal erlebt, dass, ich weiß jetzt nicht, wie viel du unterwegs bist, aber dass du so, bei mir ist es das erste Mal so dieses Jahr, glaube ich, passiert, dass du so banale Ereignisse, aber einfach auch ein paar Ereignisse in Phasen, in denen du viele Ereignisse hintereinander erlebt hast, einfach so vergessen hast,
ja,
oder das nicht mehr zuordnen kannst.
Ja, manchmal ist so einfach alles ein Blur.
Das finde ich so gruselig.
Mhm.
Ich habe das vorher so in Interviews mit anderen Personen oder so mal gesehen, dass die davon erzählt hat oder erzählt haben. Und ich konnte mir das nie vorstellen, weil ich mir so dachte, hey, du bist doch in dem Moment, du erlebst, mhm, doch den Moment. Wie, ja, passiert dir das, dass du es dann vergisst? Aber ich habe das auch. Und ich finde, es ist so das eins der gruseligsten Sachen.
Ja, das ist auch so tatsächlich meine größte Angst. Deswegen, ja, versuche ich das so bewusst drauf zu achten, ja, was ich gerade so erlebe. Aber wenn du mich jetzt fragst, was hast du letzte Woche gemacht? Ich kann es jetzt gerade nicht sagen.
Ja.
Also, das ist schon scary. Mhm. So, manchmal habe ich so aber das Gefühl, das klingt jetzt richtig dumm, aber dass Social Media mir da hilft. Weil ich mache dann zum Beispiel auch immer so Slides von den letzten Wochen, mhm, und dass ich da mich bewusst nochmal mit den Sachen auseinandersetze. Deswegen Social Media ist jetzt nicht nur negativ, so, ne? Dass ich das so, ah ja, das habe ich ja erlebt und das ist auch passiert. Ach, cool. Und ich glaube, wenn man so, ja, visuell seine Erlebnisse mitnimmt, dass einem das bei dem helfen kann. Aber versuchst du dir so viel off Zeit zu nehmen oder kannst du das gut? Gehst du so fast so regelmäßig in Urlaub?
Ja, also ich bin, glaube ich, schon so, ich kann ganz gut so Work-Life-Balance generell, dass ich so, wenn ich zum Beispiel mit Freunden bin, bin ich so nie eigentlich am Handy, sondern ich bin so voll da und das schon. So Urlaub bin ich jetzt nicht so mega gut drin, aber also so, keine Ahnung, ist man, glaube ich, mal besser, mal schlechter drin, halt wie es passt. Aber an sich, glaube ich, würde ich schon sagen, also so, ich weiß nicht, ich schalte jetzt nie richtig ab, so, weißt du, oder, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist auch so ein generelles Ding von, ich glaube, andere Leute chillen auch dann abends noch am Handy, weil die irgendwie was da dran machen, weißt du. Und dann so, klar kann ich es als Arbeit deklarieren, aber vielleicht hänge ich auch einfach nur am Handy so, deswegen.
Manchmal ist es schon auch so ein bisschen eine Ausrede, ne?
Ja.
Auf TikTok unterwegs zu sein, ich,
ja,
ja, mäßig inspirieren,
ja,
lassen. Aber ich glaube schon, dass das, also wir haben ganz viele Vorteile in unseren Jobs und das da will ich nicht missen. Aber ich glaube, was schon ein Thema bei uns ist, was andere in ihrem Job nicht haben, dass unser Kopf immer an ist und immer beim
dass
tue ich mir schon richtig schwer, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich baue mir meinen 9-to-5-Job und schalte jetzt abends meinen Kopf aus. Es sind kontinuierlich, muss ich Entscheidungen treffen und irgendwie versuche ich mir, ja, selbst wenn ich es probiere, das abzuschalten, ich mache mir ja trotzdem unterbewusst immer Gedanken über die nächste Entscheidung.
Ja, klar.
Und ja, so wie du sagst,
und man checkt nochmal, wie Sachen gelaufen sind und Deadlines und.
Ja, ich bin halt aber auch echt jemand, mir gehen Sachen auch so krass nahe. Ich bin halt auch so sensibel und denke dann immer auch so viel zu lange über alles nach. Mhm. Und also ich zerkaue das in meinem Kopf, das ist auch so unnötig. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, das schlägt bei mir halt voll schnell auf die Psyche, dass ich halt irgendwie oft das Gefühl habe, dass jede Entscheidung so unendlich wichtig ist oder mich oft so ärgert, dass ich über Sachen so mir krasse Sorgen gemacht habe und schlussendlich hat sich's einfach von selbst geregelt. Was ich mir manchmal denke, dann bin ich so, Junge, Alter, ich habe mir das stundenlang den Kopf zerbrochen darüber und es hat sich dann einfach geregelt.
Einfach von alleine geregelt.
1.
Der war irgendwie stark.
Strong. Eigentlich hätten wir gleich den.
Mann. Ja, stimmt. Wir beides.
Auf Hip-Hop. Oder.
Ja, toll. Gibt es was, wovon du jetzt aktuell träumst, beruflich oder persönlich? So ein Wunsch.
Ja, ich habe auf jeden Fall viele Ziele. Mhm. Ich bin ja gerade so in meinem Albumprozess. Mhm. Und
wann kommt das Album raus?
Ich habe noch kein Datum, aber es ist 2026. Mhm. Und da bin ich gerade irgendwie dran und ja, versuche die richtigen Songs rauszufiltern. Und da wünsche ich mir einfach, dass das gut ankommt, weil viele neue Songs auch dabei sind oder beziehungsweise auch ein neuer Sound. Und ich finde immer, wenn man was Neues ausprobiert, hat noch ein bisschen Schiss, wie das dann ankommt. Weil ich finde, es ist immer so safer, halt einfach das durchzuziehen, was man immer gemacht hat. Aber wie du auch schon meintest, irgendwie mal was Neues ausprobiert hat, hat sich hinten raus gelohnt und ich hoffe, dass ich das schlussendlich auch so sagen kann. Ich hoffe, dass meine Tour gut laufen wird. Ich freue mich da drauf. Und ja, persönlich wünsche ich mir, dass ich ja einen guten Umgang einfach mit meiner Zukunft finde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, wir haben so ein ganz komisches Alter. Manchmal fühle ich mich so voll alt.
Ja, ja.
Und dann auch wieder gar nicht.
Ich hatte das erste Mal, glaube ich, dieses Jahr oder letztes Jahr, als ich so wirklich so das Gefühl hatte, so ich war nie die Älteste im Raum.
Ja, und ich bin auf einmal so, am I the Boomer? Ja.
Das ist richtig ungeil.
Ja, und irgendwie manchmal, ich mag nicht so das Gefühl haben, ich renne der Zeit hinterher. Mhm. Aber ich tue mir schon schwer, mich davon zu lösen. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, also ich bin zum Beispiel jetzt so für mein Leben gesehen überhaupt noch nicht so weit, zu sagen, ja, jetzt in den nächsten 5 Jahren kann ich dann Kinder kriegen.
Oh Gott, nee, ja.
Vielleicht ändert sich das auf einmal abrupt, aber aktuell von meinem Gefühl her. Und manchmal habe ich so das Gefühl, es kommt auch natürlich darauf an, mit wem man sich vergleicht, dass ich so meiner Zeit ein bisschen hinterher hinke. Gesellschaftliche Erwartungen, whatever. Aber ich habe halt irgendwie noch so viel Ziele beruflich, dass ich irgendwie Angst davor habe, dass ich
zu wenig Zeit hast.
Ja, zu wenig Zeit habe, um mein Privatleben voranzutreiben.
Ja.
Und ich habe irgendwie Schiss davor, dass ich da nicht schnell genug reife. Checkst du was?
Ja. Yeah.
Weil ich bin so, ich fühle mich nicht wie 26.
Ja. Yeah.
Und irgendwie sage sowas immer nur alte Leute. und ich wäre gerne jetzt gerade 21.
Ja.
Checkst du?
Ja.
Aber es ist einfach so.
Ja.
Und ich glaube,
man kann da halt auch nichts dran ändern.
Ja, ich kann ja wirklich. Ich, ja.
Genau. Wirklich ich, nicht.
Da gibt's jetzt nichts dran zu rütteln. Aber vielleicht sind wir ja auch in manchen Hinsichten ja reifer, als wir denken. Und ich glaube, dass es den meisten mit 26 so geht.
Ja, glaube ich auch.
Ich habe voll Bock, dass wenn ich irgendwann 30 werde, dass ich richtig Bock habe, 30 zu sein.
Ja.
Kennst du noch 30 über Nacht?
Ja, oh mein Gott.
So will ich mich fühlen. Wenn ich so für mich das Gefühl habe, ich bin 30, sexy und erfolgreich, dann ist 30 sein geil. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich fahre mit 30 meine Sprinter-Tour und muss in irgendwelchen Hostels schlafen, dann bin ich, glaube ich, nicht glücklich.
Ja, wahrscheinlich.
Irgendwie ausgedrückt. Aber du checkst, was ich meine.
Ja.
Und da wünsche ich mir einfach, dass ich da, ja, dass das ein krasses Match ist und dass ich mich so, dass ich das so das Gefühl habe, das ist jetzt in Einklang mit mir selbst und dass ich irgendwie...
Dass du quasi dann noch mehr mit dir in, selbst in Einklang kommst.
Voll.
Und dich weniger stresst.
Voll, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, ach, ich müsste jetzt schon weiter sein oder ich müsste mich schon anders fühlen und das habe ich manchmal einfach nicht.
Ja, aber ich glaube, das ist auch das Alter, in dem das so das erste Mal kommt, weil vorher hat man darüber noch nie so krass nachgedacht. Wenn man so krass jung ist, dass man sich einfach keine Gedanken darüber macht, ob man jetzt schon weiter sein sollte, als man gerade ist. Und dadurch, dass wir halt auch irgendwie was machen, was jetzt nicht so krass vorbestimmt ist, wie es so die nächsten Jahre läuft, macht man sich halt automatisch, glaube ich, vielleicht einen Schnuff mehr Gedanken, als wenn man in einem sicheren Job wäre, der halt anders abläuft.
Aber hast du so Freunde, die zum Beispiel schon Kinder kriegen und so?
Nee, da habe ich gestern noch mit wem drüber geredet. Ich habe auch noch niemanden, der irgendwie geheiratet hat oder so.
Okay.
Ja, es ist gerade so, dass sich gerade alle trennen irgendwie wieder. Okay.
Ja. Nee, bei mir geht das schon zum Teil los und da habe ich so das Gefühl, okay, ja, auch die zu, bei den Frauen, dass es dann losgeht, so, ich fühl meine biologische Uhr, ich so, Digga, ich fühle gar nichts.
Ich will auch gar nichts. Ich muss dann noch Zeit.
Ja, aber was sind, die Frage zurückgestellt, was sind so deine Ziele und Wünsche für die Zukunft?
Ich glaube, also ich merke schon auch, jetzt entgegengesetzt dem, was, worüber wir gerade geredet haben, dass ich trotzdem irgendwie mit jedem Jahr ein bisschen entspannter werde, einfach in voll vielen Situationen. Mhm. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das für immer so weitergeht, weil mir einfach so immer mehr Sachen einfach so ein bisschen egal sind. Also so in a good way so einfach. Und so beruflich, dass der Podcast gut ankommt. nee, aber einfach, dass ich so, weiß nicht, weil mir macht das so voll Spaß und das ist so das erste kreative Projekt, was ich so komplett selbst mit meinem Team gemacht habe, aber was jetzt nicht mit irgendwem anders in Zusammenarbeit steht oder sonst was, dass ich das einfach weitermachen kann und halt noch so super viele coole Menschen kennenlernen und mit denen einfach über tolle Themen reden kann, weil ich glaube einfach viele Leute, die das vielleicht auch hören, sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und mir zum Beispiel hilft das auch immer voll, dass wenn ich so Podcasts höre oder so und es werden Themen besprochen, über die ich mir selbst auch schon mal Gedanken gemacht habe, dass ich dann irgendwie trotzdem ein besseres Gefühl habe, weil es so ein bisschen ist so wie dieses geteiltes Leid, das halbes Leid. Also auch wenn es kein Leid ist am Ende des Tages, sondern halt einfach so ein bisschen, man ist in seinen Twenties und man denkt über voll viel nach, dann finde ich das aber voll schön zu hören, dass andere Leute auch darüber nachdenken, über die Dinge, über die ich mir auch Gedanken mache. Und deswegen hoffe ich, dass der Podcast einfach irgendwie sowas wird, worüber sich andere Leute auch freuen.
Ja, ich glaube auch, dass ein Podcast, wenn... Ein gut laufender Podcast ist absoluter Checkpot, weil du halt so viel Raum hast, um von dir zu erzählen, deine Persönlichkeit zu zeigen. Du bist nicht darauf angewiesen, dass alles so krass klickt oder halt in der ersten Sekunde die Leute catcht, damit es viral geht, sondern du hast
Zeit.
Raum.
Einfach. Ja. Voll.
Ich wünsche das auch auf jeden Fall, dass das richtig gut ankommen wird. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das gut ankommen wird, weil es ist einfach ein ganz schönes Format und in der Form kenne ich das auch noch nicht und ich mag die Ästhetik auch. Ich muss auch sagen, als ich das gesehen habe, war ich so, it's a little bit giving von Hailey Bieber und ich bin ein ganz großer Hailey Bieber-Fan von der Ästhetik her. Ich liebe ihren YouTube-Channel auch. Und dann war ich so, ja, sehe ich, brauchen wir doch in Deutschland.
Brauchen wir. Ja, das freut mich irgendwie ganz, ganz doll. Gibt es so ein Feature, was du so im Auge hast, mit dem du oder mit welchem Künstler, Künstlerin du mal super gerne zusammenarbeiten würdest?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ja sagen, man sagt ja gerne, dass man Frauenstimmen zum Beispiel nicht so gerne mag. Oder es wird ja oft im Radio auch gesagt, Frauenstimmen kommen nicht so gut an wie Männerstimmen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo du dein Ohr krass dran gewöhnen kannst. Und ich muss sagen, ich habe gestern so in meine Playlist geguckt und ich war so... Ich muss mich mal so dazu zwingen, mal wieder Männer zu hören, weil ich liebe so eine Frauen-POV. Und ich bin zum Beispiel ganz, ganz großer Olivia Dean-Fan.
Oh mein Gott, ja.
Die kommt nächstes Jahr einfach nach Berlin. Ich habe jetzt dann gesehen, dass sie das gepostet hat.
Ich habe die einmal live gesehen.
Oh mein Gott, und wie war's?
Es war ganz toll. Aber es war auch auf einem Event in Paris, aber es war ganz toll.
Boah, ich finde die so
die hat so eine Aura.
Ja, und ich finde die so erfrischend für die Musikindustrie, auch sowohl musikalisch, als auch ihre Ästhetik und Ausstrahlung. Ich finde, für mich hat sie so ein, wieder so ein, neues Statement von so Schönheitsideal von innen heraus. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, gesetzt. Aber ich finde, die ist für mich so der Inbegriff von schöner Ausstrahlung.
Ja, das und ist so, die hat so Aura, so Ausstrahlung und das ist so, das kannst du auch nicht irgendwie so antrainieren, irgendwie so.
Ja.
Aber so, du triffst sie und bist so.
Und man sieht einfach, die macht das so glücklich.
Ja,
das so,
ja.
Und ich finde, ja, es macht irgendwie Spaß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, ja, die ihren Job richtig gerne machen. Und ich glaube, das wäre so mein absolutes Traumfeature. Und ja, in Deutschland, ich habe eigentlich angefangen mit deutscher Musik, weil ich immer ganz großer Crow-Fan bin und war. Und ja, nach wie vor wäre das wahrscheinlich mein Traumfeature, irgendwann zu machen. Ja, aber ich eigentlich würde ich es wirklich mal spannend finden, so ein englisches Feature zu machen.
Ich obwohl würde ich sagen, Musik aber du hast so gar keine englische Musik released oder so, ne?
Ich habe einmal so ein Weihnachtscover rausgebracht, aber an sich full deutschsprachig.
Full deutschsprachig, ja.
Ja. Olivia Dean auf Deutsch. Are you ready?
Geht das? Wäre das okay?
Ja, aber ich glaube, so eine Kombi wäre auch mal spannend. Ich meine, Crow ist ja wirklich ein Artist, der viele Sachen schon Deutsch, Englisch, Feature gemacht hat. Könnte man vielleicht mal ausprobieren. Mhm. Aber ich glaube ja, up next ist ja einfach Olivia Dean. Und kennst du Griff?
Nee.
Die hat jetzt gemacht gerade Hey Gracie Abrams Support. Und ich glaube,
okay.
Olivia Dean und Griff sind so up next. Mal gucken, okay, ob man da sich noch ein Video abholen kann.
Ja, ich bin gespannt. Das wäre irgendwie total toll. Aber würdest du dann einfach auch englisches Feature machen, auch wenn du sonst deutsche Musik machst?
Ey, wenn
Olivia Dean fragen, nee, sorry, ich mache nur deutsche Musik.
Wenn Olivia Dean fragt, dann sitze ich jetzt im Studio und schreibe einen englischen Song. Egal.
Was wäre so eine Sache, die du deinem 15-jährigen Ich mitgeben würdest aus heutiger Sicht?
Was eine ernüchternde, aber auch positive Erkenntnis ist, die ich gemacht habe, ist, dass man nicht so krass abhängig ist von anderen Leuten. Mhm. Ich dachte früher immer, mich muss jetzt irgendjemand entdecken und mich können nur andere Leute weiterbringen. Mhm. Aber meine krasse Erkenntnis war, dass ich die größten Moves gemacht habe, weil ich die Sachen angegriffen habe und ich die Initiative ergriffen habe, um das Ding voranzubringen. Und ich glaube, man denkt manchmal, ja, ich muss die Person kennenlernen oder ich muss den Manager kennenlernen, der bringt mich dann dorthin. Und ich glaube, dass man in einem Team weiterkommt, aber die Feder muss trotzdem immer ich in der Hand haben, die Zügel muss ich in der Hand haben und dass ich selbst ganz viel erreichen kann, wenn ich selbst auf mich selbst höre und die Dinge auch selbst angreife. Ja. Und du?
Boah, schwierig, aber ich glaube, so in anderer Art und Weise auch einfach so mein Ding durchziehen. Und halt auch so einfach so dieses Selbstvertrauen, dieses Bauchgefühl, was man hat irgendwie, ist mir so in den letzten Jahren aufgefallen. Es liegt irgendwie immer richtig. Also egal, ob das so ein bisschen so Menschenkenntnis ist, wie ich eine Person einschätze oder Bauchgefühl in dem, was ich mache oder was ich gerne machen wollen würde oder was ich vielleicht auch nicht cool finde oder so, mich darauf zu verlassen, einfach bevor ich dann die Sachen zerdenke, weil ich tendiere auch dazu, Sachen zu zerdenken. Und am Anfang habe ich eigentlich immer so ein Gefühl und es liegt eigentlich am Ende des Tages, es ist immer das Richtige.
Voll so schön.
Ja, und dass ich mich da auf jeden Fall...
Würdest du sagen, aber dass sich das erst so über die Jahre entwickelt hat?
Ich glaube, über die Jahre hat sich entwickelt, dass ich das wahrnehme und mich darauf verlasse. Also so eher auf mich selbst vertraue und auf das, was ich irgendwie, was ich so im ersten Moment denke, dass ich darauf vertraue. Weil sonst habe ich es einfach, glaube ich, einfach nie so richtig wahrgenommen. Und dann eher mehr noch meinen Kopf eingebunden und so Sachen zerdacht. Und dann wusste ich am Ende irgendwie so gar nicht mehr, was jetzt die richtige Antwort für mich selber ist oder so. Aber ja, ich glaube, es hat sich so ein bisschen entwickelt, dass ich so einfach mehr darauf vertraue. So.
Schön.
Ja. So. Okay, wir spielen am Ende jeder Folge immer ein kleines Spiel.
Oh.
Also das kleine Spiel ist, es heißt Snackable Facts. Und ich sag dir zwei Wahrheiten, eine Lüge. Und du musst raten, was die Lüge ist.
Okay, oh mein Gott, brauche ich jetzt krasses Allgemeinwissen?
Nein, gar nicht. Es dreht sich um Essen und ich lerne auch jedes Mal neue Sachen dazu, weil ich denke mir, also ich suche die jedes Mal neu raus und das ist immer. Mittlerweile habe ich sehr nischiges Essen über Wissen über Essen, weil wir die Folgen ja jetzt schon ein paar Mal gespielt haben. Ja. Okay, bist du bereit?
Mhm.
Okay. Also, snackable Fact Nummer 1. In Italien gibt es Regionen, in denen Ananas auf Pizza als traditionelle Spezialität gilt. Snackable Fact Nummer 2. In Frankreich ist es verboten, sein Baguette falsch herum auf den Tisch zu legen, weil das als Unglück gilt. Und Nummer 3. Das längste jemals gebratene Schnitzel war über 30 Meter lang und musste mit einem Kran gewendet werden.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn das dritte stimmen würde, dann würde ich das wissen. Andererseits bin ich auch ein kranker Kulturbanause. Und finde auch irgendwie das zweite bisschen Quatsch. Ich sage jetzt, das zweite ist eine Lüge.
Das zweite ist eine Lüge. Also, das in Frankreich ist verboten, ist, sein Baguette falsch herumzulegen. Okay. Die Lüge ist tatsächlich, dass es in Italien Regionen gibt, wie den Ananas auf Pizza als Spezialität gilt, weil diese Ananas auf Pizza irgendwie in Kanada erfunden wurde und die Italiener das tatsächlich als kulinarisches Verbrechen.
Junge, das war auf jeden Fall schlechte Intuition. Vor allem, du redest davor, dass du hör einfach auf den Bauch. Das war mein erstes Bauchgefühl, das mein zweites. Es war einfach falsch. Krank.
Ja, bei sowas, mein Gott. Mein Gott. Ja, naja, aber jetzt wissen wir zumindest mehr. Und Ananas auf Pizza kommt.
Ja, weißt du, eh grauslich.
Magst du nicht?
Nee.
Ja, manche Leute mögen das ja. Ich würde es jetzt nie bestellen, aber ich habe jetzt auch nicht persönlich was dagegen. Also ich würde es auch essen, wenn es mir jetzt serviert werden würde. Ich bin da nicht so irgendwie. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ey, es war ganz, ganz toll, dass du heute in der Folge dabei warst. Es hat mich riesig gefreut. Und ich hoffe, dass das alles hier ganz gut ankommen wird und dass die Leute hier ganz viel mitnehmen können von dem, worüber wir geredet haben. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Danke dir auf jeden Fall für die Einladung. Es war richtig schön. Und ja, ich wünsche dir vom Herzen, dass das richtig gut ankommen wird. Und ich freue mich schon, in den nächsten Folgen weiter reinzugucken.
Ja.